Hallo, ich bin der Christoph, ich bin 33 Jahre jung, arbeite beim ORF Oberösterreich und ich bin Journalist geworden, weil es kaum einen Beruf gibt, wo man so nahe bei den Leuten ist, wo man so abwechslungsreich zu Menschen kommt und wo man vor allem so hautnah am Geschehen ist, wo man direkt ohne Filter bei den Themen ist, die die Leute eigentlich bewegen, die ein Leben prägen und die man direkt dabei begleiten kann.
Was bedeutet Journalismus? Wie steht es um jenen in Oberösterreich und wohin entwickelt sich die heimische Branche? Mein Name ist Wolfgang Jehofer und im Auftrag des Oberösterreichischen Presseclubs versuche ich, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. In dieser Staffel lege ich 5 Folgen lang den Fokus auf die Next Generation. Einerseits bitte ich diese Menschen zum Gespräch. Andererseits habe ich auch, so wie es sich journalistisch gehört, vor Ort in den jeweiligen Redaktionsräumen recherchiert. Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Jungjournalismus in Oberösterreich. Christoph Kienast, herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Danke fürs Dasein. Wie würdest du dich denn selbst charakterisieren?
Das ist eine gute Frage. Sich selbst zu charakterisieren ist, glaube ich, am schwierigsten. Ich hätte gesagt, ich bin neugierig. Ich bin eigentlich, also jetzt sitze ich gerade, aber das fällt mir normalerweise relativ schwer. Also ich bin grundsätzlich in Bewegung. Ich glaube, wenn man meine Eltern fragen würde, würden die auch sagen, dass ich meine Kindheit in Bewegung war. Und das prägt mich immer noch. Also ich bin ein bisschen Unruheherd und versuche halt oder suche ständig diese Bewegung. Und das passt ganz gut, um den Bogen zum Journalismus zu spannen, weil dadurch suche ich ja ständig nach Geschichten. Und was mich antreibt, ist diese Suche nach dem Kern dieser Geschichten. Also wenn man jetzt zu einer Geschichte kommt, ist das oft nicht die echte Geschichte, sondern da steckt immer Geschichte dahinter. Also wenn wer was erzählt, gibt es immer Motive, die dahinter sind, tiefer liegende Emotionen. Und es gibt nichts Spannenderes und auch wenig Berührenderes, wie wenn sich Menschen plötzlich wirklich öffnen und dann Einblick in ihre tiefsten Emotionen geben.
Dann werde ich versuchen, das heute ein bisschen hinzukriegen, auch wenn mir da ein wahrscheinlich Profi gegenüber sitzen wird, der versuchen wird, all das zu verhindern.
Nein, keinster Weise.
Aber ich war natürlich bei dir in der Redaktion und ich habe dich ja begleitet bzw. ein bisschen beobachtet, wie du so arbeitest und mit deinen Kollegen gesprochen und die sagen das so.
Sehr eifrig, sehr unterstützend, immer sympathisch.
Sehr genau, sehr ordnungsliebend und, wie sollte man sagen, besorgt um seine Arbeitskollegen und Mitmenschen.
Christoph Kienast ist ein feiner Kollege, ein lustiger Kollege, ein Sportkollege, mit dem man sich immer austauschen kann und der eigentlich immer was Spannendes zu erzählen hat.
Der Christoph ist sehr lustig, sehr ehrgeizig.
Der Christoph ist wahrscheinlich einer der bestorganisiertesten Mitarbeiter, die wir im Haus haben. Er hat für alles eine Excel-Liste, glaube ich, und auf den ist wirklich Verlass.
Egal, welches Anliegen du zu lösen hast, er unterstützt dich dabei in seiner Macht, was in seiner Macht steht.
Sehr akribisch, schaut sich das sehr genau an, recherchiert, fragt auch und ja, seriös.
Er kann ab und zu frech sein, was ich aber persönlich sehr schätze, weil das ist halt irgendwie eigentlich lustig, wenn man mit so einem zusammenarbeitet.
Er ist ein ganz wichtiges Bindeglied auch für die Jungen, die neu reinkommen.
Hilfestellungen auf eine sympathische Art und Weise, wo du einfach gerne was lernst, wo die du jetzt nicht irgendwie korrigiert fühlst.
Er gibt ausschließlich Denkanstöße, also er gibt einmal ein bisschen eine Richtung vor vielleicht, aber dann lässt er schalten und walten und das hilft gerade jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon bei ihrer Arbeit.
Er ist der Präsident des Sportclubs und hat so ein sehr, sehr verbindendes Element abseits seiner journalistischen Kenntnisse, das ich wahnsinnig schätze.
Hast du schon mal erlebt, dass er mal, weiß ich nicht, unzufrieden wird, dass er mal laut wird?
Tatsächlich nicht, nein.
Hat er sie immer so im Griff?
Ja. Also ich habe es noch nicht mitbekommen.
Es hat sich bis jetzt herauskristallisiert, er verliert so gut wie nie seine Kontenance. Hast du das schon jemals miterlebt?
Dass er die Kontenance verliert? Ja, durchaus. Das gibt es selten, aber doch. Naja, dass irgendwas gar nicht aufgeht, so wie er es sich vorstellt. Aber es ist in den wenigsten Fällen. Also ich habe das in doch jetzt auch schon einigen Jahren mit ihm da selten erlebt.
Christoph Kienast laut ist ausgeschlossen, meiner Meinung nach.
Ist er ein Mensch?
Er ist ein Mensch, er ist keine Maschine. Er wirkt manchmal ein bisschen wie eine Maschine, wie ein Roboter, aber im Großen und Ganzen hat er doch menschliche Züge.
Haben sie dich getroffen? Erkennst du dich wieder?
Ist schon sehr, ja. Man, das ist so lieb. Mir geht gerade das Herz auf.
Du bist ein Excel-Tabellen. Wie soll man sagen? Ich würde nicht das Wort Fetischist in den Mund nehmen, aber...
Es besteht die Gefahr, dass ich unkoordiniert bin manchmal und das weiß ich selber. Also gerade im privaten Bereich, ich kann wahnsinnig gut für Unordnung sorgen. Also meinen Kasten willst du echt nicht anschauen, meinen Kleiderkasten. Und das weiß ich aber. Und um das zu verhindern, weiß ich, dass ich mir vorher Strukturen schaffen muss, damit eben das nicht passiert. Damit ich die Freiheit habe, sauber und kreativ zu arbeiten, muss ich mir vorher diese Strukturen schaffen. Das ist so, wie wenn man jetzt was schreiben will, man muss wissen, wo seine Bleistifte liegen, weil wenn ich vorher eine halbe Stunde lang Bleistifte suchen muss, wird es schwer, eine gute Geschichte zu schreiben. Und wenn ich mir das vorher schon durchdenke und weiß, okay, da ist der Bleistift, da ist der Radiergummer, da ist das Papier, kann ich mich dann voll und ganz auf die Geschichte konzentrieren.
Und laut bist du wirklich nie?
Das ist, glaube ich, in meinem Wesen nicht vorgesehen, ja, aber irgendwie.
Platzt da nicht wirklich manchmal auch der Kragen?
Nein, ich bin, wenn ich in der Früh aufstehe, bin ich in erster Linie einmal dankbar. Ich stehe auf, ich wohne im Norden von Linz, in der Nähe von der Uni. Ich schaue ins Mühlviertel und sehe die Berg. Ich sehe den großen Priel, wenn ich auf meinen Balkon gehe. Und der Balkon ist ostseitig, da ist Sonnenaufgang, ich werde mit den Vögeln munter. Ich schlafe meistens am Balkon, wenn es von der Kälte irgendwo geht. Ich habe mir ein kleines Bett am Balkon gebaut.
Ja, bei minus 20 Grad liegt man gern draußen.
Da vielleicht nicht, aber ab 0 Grad ist es möglich. Und ich werde dann mit den Vögeln munter, schaue meinen großen Priel an, einer von meinen Lieblingsberge, und denke mir dann so, wie schön ist eigentlich dieses Leben? Und dann gehe ich in die Arbeit. Und wer mir die Kollegen vorher gehört, ich meine, die muss man einfach mögen. Und da gibt es dann keinen Grund, laut zu werden, weil wir alle sind Menschen. Jeder von uns macht jeden Tag Fehler. Das ist das Natürlichste der Welt. Aber keiner macht was absichtlich falsch.
Wann war denn bei dir eigentlich der erste Moment, wo dir Journalismus so ein bisschen plötzlich bewusst worden ist?
Ich bin in gewisser Weise mit dem ORF Oberösterreich groß geworden. Also es ist für mich so eine prägende Erinnerung, dass ich bei meinen Großeltern zum Mittag esse und um Punkt 12 kommen die Mittagsglocken und ich höre das Radio Oberösterreich Mittagsjournal um 12:30 und am Abend Oberösterreich heute war so dieser Fixpunkt, wo man gemeinsam vor dem Fernseher sitzt. Mit dem bin ich eigentlich groß geworden. Das ist so das Gefühl von Heimat immer gewesen, was mich begleitet hat. Und auch Tageszeitungen, so die oberösterreichischen Nachrichten haben meine Eltern gehabt und meine Großeltern die Krone. Das hat einfach so dazugehört. Das war ein natürliches Großwerden damit, mit diesen oberösterreichischen Medien.
Und wann hast du gemerkt, das interessiert mich, das ist meins, dass ich sowas mache?
Das ist sehr spät gekommen. Also ich habe mich von Kindesbeinen an eigentlich immer für Rohstoffe interessiert. Mir hat immer fasziniert, dass man eine Ernte kaufen kann, im Bausch und Bogen, bevor es überhaupt ausgesät wird, oder dass du Kohle zugweise kaufen kannst, Jahre im Vorhinein, bevor es abgebaut worden ist. Bin dann deswegen in die Hack, habe jahrelang Russisch gelernt, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, wollte immer nach Russland oder in die Ukraine, Auslandssemester in Kiew. Die Sicherheitslage ist dann leider immer schlechter geworden. Dann hat die Uni mein Auslandssemester in Kiew gestrichen. Ja, in Wirklichkeit hat sie diese Lebensplanung völlig umgedreht. Und in dieser Situation habe ich mir dann gedacht, naja, was tust eigentlich jetzt? So, jetzt würde man sagen, Quarter-Life-Crisis, glaube ich, momentan. So, ich bin dann an der Uni gesessen, habe ein paar Bier getrunken und habe mir gedacht, ja, zu was bin ich jetzt da? Und bin dann über ein paar Umwege bei der Uni-Zeitung gelandet und da war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist spannend, das taugt mir. Bin dann nach Wien, habe dann ein Praktikum beim ORF Oberösterreich gemacht, habe dann ein Praktikum bei der Presse in Wien gemacht und bei der NZZ und bin da dann in das Ganze reinkommen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich könnte mir wirklich vorstellen, das beruflich zu machen und da ist dann dieses Feuer richtig losgegangen.
Hast du Ausbildung vor dem ORF gemacht?
Ich habe ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen.
Also ich meine, es ist eine journalistische Ausbildung.
Die Oberösterreichische Journalistenakademie habe ich gemacht.
Die dauert wie lang?
Das war ein Lehrgang neben dem Studium parallel. Wie lang genau, wüsste ich nicht mehr. Aber ich war immer ein Zahlenmensch eigentlich. Also meine Welt war eine Welt der Zahlen. Ich habe den Schwerpunkt betriebliche Finanzwirtschaft gemacht. Ich habe mit Vorlieben Sachen durchgerechnet. Und im Journalismus kannst du nur über Sachen korrekt und sauber berichten, die du verstehst. Also es bringt nichts, auf einer Pressekonferenz zu sitzen, wenn man die Bilanz dieses Unternehmens nicht lesen kann, weil das Unternehmen kann dir alles erzählen. Du musst in der Lage sein, diese Zusammenhänge verstehen. Du musst verstehen, wie Gewinn- und Verlustrechnung funktioniert, was diese Bilanz wirklich aussagt. Weil wie soll man über einen Firmenskandal berichten, wenn man dann nur die Aussagen der Firmenchefs abschreibt? Das widerspricht sie.
Ja, aber da wiederum, wenn wir jetzt dann gleich mal so in Medias Res gehen, da ist ja da aber das Hauptproblem, dass viele Pressekonferenzen, und das weißt du auch, da sind manchmal, halt, ist man halt bei einer Pressekonferenz, über die man halt irgendwie berichten muss, obwohl das überhaupt gar nicht so sein Fachgebiet ist. Und da wundert mich dann nicht, wenn bei Pressekonferenzen dann auch wenig nachgefragt wird, weil natürlich klar, der Journalist dieses Know-how haben, dass er da jetzt auch konkret dann eventuell Aussagen überprüfen kann,
die da kommen. Nein, aber da sehe ich wirklich den oder die einzelne Kollegin in der Pflicht. Also aus ORF ist es ja nicht nur eine Laune oder eine Lust, einfach zu sagen, na, ich berichte jetzt, sondern wir haben eine klare gesetzliche Pflichten. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, ausgewogen und unabhängig zu berichten. Das heißt, auch wenn ich jetzt in einem Thema nicht drinnen bin, dann muss ich mir diese Zeit nehmen und mich einarbeiten, um sauber berichten zu können. Das ist nicht verhandelbar.
Ja, da bin ich bei dir. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ist das, dass es halt vorkommt, dass Leute zu Pressekonferenzen geschickt werden, die vielleicht gar nicht das als Thema haben. Aber wichtig ist, dass wer dort ist.
Dann muss ich mit Leuten reden, die sie auskennen im Vorfeld. Dann muss ich mal Experten an Bord holen. Dann muss ich.
Ja, aber Entschuldigung, wenn ich Bilanzen nicht studiert habe, dann brauche ich mich nicht zu einer Wirtschaftspressekonferenz einsitzen.
Außer ich hole mir Fachleute dazu und besprich diese Bilanzen mit denen durch und sage, also ein Beispiel, eine Bankbilanz kann auch ich mit meiner Ausbildung nicht lesen. Das ist zu komplex. Aber es gibt in Oberösterreich, zum Beispiel an der Fachhochschule oder an der Johannes-Kepler-Uni, toll ausgebildete Finanzfachleute, die das können. Und ich kann mich mit denen hinsetzen und sagen, erklär mir's. Auch als Journalist fällt einem kein Stein aus der Krone, zu jemandem zu gehen, der fachlich kompetenter ist. Und das sind die meisten in ihren Fachgebieten. Ich kann als Journalist, ich kann mich nicht überall auskennen, aber ich kann zu jemandem gehen, der in seinem Fach unbestritten gut ist und mir von dem Sachen erklären lassen.
Ja, ja. Was ich noch fragen wollte, ist, welche Voraussetzungen sind für dich deiner Meinung nach unumgänglich, wenn ich in den Journalismus gehen will?
Neugier, eine gewisse Allgemeinbildung und das Wichtigste meiner Meinung nach ist aber, dass man die Leute mag. Du kannst nur über Menschen berichten, wenn du bereit bist, dich auf diese Menschen einzulassen. Du bist bei manchen Themen in einem so persönlichen Umfeld und Menschen öffnen sich dir gegenüber, weil du vielleicht die einzige Möglichkeit bist, der Sprachrohr zu sein bei manchen Themen. Das setzt aber voraus, dass du gut meinst, dass du, und ich spreche jetzt nicht davon, dass man Partei ergreift, aber du musst bereit sein, dich für Menschen zu öffnen, sie in deren Lebensrealität hineinzuversetzen, weil es ist kein Job, den man nur 40 Stunden macht. Also als ORF-Journalist hast du natürlich geregelte Arbeitszeiten, aber ich höre am Wochenende nicht auf, Journalist zu sein. Entweder ich bin Journalist oder ich bin nicht Journalist und das bin ich wann dann zu 100%.
Der Alltag im Journalismusleben ist nie gleich. Der Besuch bei Christoph sollte in der Kategorie planmäßig ablaufen. Kurz vor 9 Uhr betrete ich, wie verabredet, das ORF-Landesstudio Oberösterreich. Er holt mich beim Portier ab und gemeinsam spazieren wir rauf in den Redaktionsbereich. Rund um den Newsdesk drängen sich dort bereits Vertreter aus den Ressorts wie Nachrichten, TV, Radio oder Social Media, um die tägliche Morgenkonferenz zu absolvieren. Hier entscheidet sich im Prinzip das tägliche Programm. Christoph ist heute, laut Dienstplan, nicht als CVD, sondern als Redakteur eingeteilt. Nach Besprechungsende begeben wir uns zu den flexiblen Arbeitsplätzen weiter hinten. Und dort will ich mehr über seinen Tagesablauf wissen.
Die entscheidende Frage heute ist, was sind so die Themen des Tages? Was brennt am meisten? Was ist so, Englisch würde man sagen, Talk of the Day, also was wird am Stammtisch geredet? Und das Ziel ist, diese Geschichten herauszufinden und genau diese Geschichten aufzugreifen.
Mit welchen Geschichten bist du reingegangen heute?
Heute sind es zwei Themen, zum einen Wirtschaftsgeschichte. Da geht es um die Zukunft des Flughafens Budweis. Da war lang im Gespräch, dass der möglicherweise den Flughafen Linz sogar als Regionalflughafen ablösen könnte. Jetzt stellt sich offenbar heraus, dass von dort gar nichts fliegt, außer eine Handvoll Vögel. Und die Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Was heißt das für die Region? Das zieht sich rein bis nach Linz durchs ganze Müllviertel. Und die zweite Geschichte ist eine Gastro-Geschichte, dass die Bezirkshauptstadt Rohrbach kein echtes Wirtshaus mehr hat. Was heißt das für Begräbnisse, für Taufen, für große Familienfeiern? Wo gingen die Leute hin?
Und was ist jetzt deine weitere Vorgehensweise?
Der erste Schritt ist jetzt einmal zu schauen, stimmt denn das überhaupt? Also zu schauen, wie substanziell ist das? Und im zweiten Schritt dann einmal zu schauen, welche Auswirkungen hat es, das darzustellen? Wie wirkt sie sich denn wirklich auf das Leben der Menschen aus? Konkret im Beispiel Rohrbach, was sagt der Pfarrer eigentlich dazu? Wo schickt der die Leute hin, nachdem sie den Opa eingraben haben, zum Essen? Das kann man sich vorstellen wie beim Fischen. Du legst die unterschiedlichen Angeln ins Wasser und schaust einmal, wo beißen sie heute, um es dann eingrenzen zu können. Da geht es oft nur einmal um erste Vorgespräche, um einmal ein Stimmungsbild einzufangen, um herauszufinden, was sind die unterschiedlichen Interessen der Menschen. Es kann ja immer sein und es kann in jedem Rechercheschritt passieren, dass es sich ausstellt, dass es einfach keine Geschichte ist. Es gibt das Sprichwort, Recherche macht die besten Geschichten hin. Und das stimmt sehr oft.
Wie bist du eigentlich dann zum ORF-Landesstudio Oberösterreich gekommen?
Ich habe als freier Mitarbeiter begonnen. Ich war eben zuvor in Wien bei der Presse und der Neuen Zürcher Zeitung und ich habe mich in Wien wahnsinnig unwohl gefühlt. Also die Jobs waren super, tolle Redaktionen, aber die Stadt Wien ist nicht so meins, ehrlicherweise. Nein. Ich habe im 8. gewohnt, eigentlich ein sehr schöner Bezirk, ja, cool. Aber so viel Asphalt, so viel Beton. Und jedes Mal, wenn ich laufen gegangen bin, habe ich mir gedacht, so, schon wieder eine Ampel, schon wieder eine Gruppe asiatischer Touristen, es geht nicht mehr, ich will heim. Und dann hat das Landesstudio einen freien Mitarbeiter gesucht, habe dann angefangen und das ist jetzt einige Jahre schon wieder her.
Du machst ja auch bereits mittlerweile mehrere Tätigkeiten, du bist ja nicht nur Redakteur, sondern du bist ja auch CVT, wie man sagt, der Chef vom Dienst. Verschwimmen dir da manchmal die Grenzen, wenn es allgemein um Geschichten geht, dass du dann eigentlich schon aus der Perspektive des CVDs denkst, dass du aber eigentlich aus der Redakteurperspektive denken sollst?
Ich würde dann nicht einmal unterschiedliche Perspektiven sehen, weil im Kern geht es immer darum, ist es eine Geschichte oder ist es keine Geschichte? Also das ist dann irrelevant, ob es darum geht, dass die Bezirkshauptstadt Rohrbach kein Wirtshaus mehr hat oder ob ein Pensionist Schecks von Donald Trump geschickt kriegt, weil er mal in der Pensionskasse in die USA einzahlt hat, oder ob es irgendeine Bluttat irgendwo gibt. Es muss immer sein, die Leute möglichst umfassend zu informieren. Und in welcher Funktion man das macht, ob man das jetzt als Redakteur vor Ort macht, ob man das als CVD im Studio macht, egal ob Radio, Online, Social Media, Fernsehen, ist am Ende des Tages gleich. Es geht immer darum, ist es eine Geschichte und stimmen muss.
Das ist auch etwas, wo ich sage, so, auch wenn sich die Technik logischerweise im Laufe der Zeit ein bisschen verändert hat, das Grundhandwerk, das muss da sein. Stimmst du dem zu?
Voll und ganz. Check, recheck, double check, egal in welchem Medium, ist nicht verhandelbar. Also ich kann nicht sagen, nur weil die Nachrichtenlage schneller worden ist und man muss raus, muss es trotzdem sauber recherchiert sein. Das ist bei uns auch in jeder Redaktionssitzung, wird ganz klar ausgestrichen, sind wir ein paar Sekunden langsamer. Ja, es gibt Medien, die pushen vielleicht ein bisschen schneller. Mag alles sein. Aber wenn man auf ooe.of.at geht, dann weiß man, es ist recherchiert und es stimmt. Und es muss halten.
Während Christoph googelt, tippt und mit Rohrbach und auch Hörsching telefoniert, sitze ich beim Chefredakteur Stefan Hartl. Wie mein Beharren auf Handwerk bei jungen Journalisten im ORF umgesetzt wird, erklärt er so.
Wir haben im ersten Monat, wenn wir einen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin bekommen, haben wir ein sogenanntes Onboarding-Monat, wo man alle Bereiche des Hauses sieht und wo man dann schon sieht, wo hat der die besten Werkzeuge für welche Tätigkeit, wo man dann relativ schnell herausfindet, der Mitarbeiter ist eher für die Flächenmoderation ein Kandidat, Kandidatin oder ist der Newsjournalist, aber ich gebe dir recht, das Handwerk, eine klassische Meldung zu schreiben, aus einer komplizierten Abmeldung eine verständliche Meldung für den redaktionellen Bereich zu machen, das ist schon Handwerk und das muss jeder können, ganz wurscht, wo er arbeitet.
Wie schaut denn das bei euch heraus in puncto Jungjournalisten heranführen? Was macht denn da das Landesstudio Oberösterreich?
Wir haben erst jetzt vor 2-3 Wochen ein sogenanntes Assessment Center bei uns im Landesstudio gemacht. Das Assessment ist sozusagen die Einstiegshürde in den ORF. Das braucht man, um hier eine Anstellung zu bekommen und die Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen zu können. Da haben wir den Markt gescreent, hatten 86 Bewerberinnen und Bewerber. 25 davon waren bei uns im Haus und da haben wir schon ein ganz gutes Bild bekommen, was der Markt momentan hergibt.
Was mache ich da? Was passiert da mit mir?
Beim Assessment Center werden ganz unterschiedliche Bereiche abgefragt, von Allgemeinwissen über journalistische Grundfertigkeiten, wo geschaut wird, ob man diesen Job einfach kann. Ein umfangreicher Test von wie lang ist die Donau, wer ist Chef des Burgtheaters, wie viele Menschen sitzen in der Bundesregierung, wie heißt der aktuelle Landeshauptmann von der Steiermark, Salzburg, whatever, bis hin zu wer war der letzte Formel-1-Weltmeister. Also man muss in allen Bereichen auskennen und auch im Journalistischen, von Meldung schreiben bis hin zu Grundkonzeption einer Sendung. Also einfach um zu zeigen, dass man ein gewisses Grundwissen, gewisse Grundfertigkeiten besitzt im Journalismus.
Ist es dir da gut gegangen? Ist das so ein bisschen wie Matura machen?
Man ist nervös, man ist sehr nervös, weil man natürlich weiß, es geht um alles. Aber ich habe es als sehr konstruktives Umfeld empfunden. Also es war keine Matura, sondern es war eher mehr ein Gespräch und eher mehr ein gemeinsames Zeig uns dein Können. Und man merkt da, wie die Leute darauf hinfiebern und die dann nachher bei uns angefangen haben nach diesem Assessment Center, wie die auch durch das bestärkt werden, weil dir objektiviert gesagt wird, du kannst es. Und du gehst dann mit ganz einem anderen Selbstbewusstsein in diesen Job rein, weil du weißt, mir ist völlig objektiviert gesagt worden, ich bin gar nicht so schlecht, da ist was da.
Naja, die Knute kommt dann, wenn dann die ersten Geschichten einmal zerlegt werden und dann einmal so, das muss man jetzt anders machen oder hin und her.
Wir haben ein ausgeklügeltes Feedback-System, also das ist nicht on the fly irgendwie hauruck, weil man gerade in diese Klischees, die es früher gegeben hat, dass vielleicht ein bisschen härter zugeht in Redaktionen, das entspricht ja längst nicht mehr dem Alltag. Also wir sind so kleine Teams inzwischen, da kann man es sich nicht mehr leisten, irgendwie unfreundlich oder unprofessionell zu sein. Das darf es nicht mehr geben in der heutigen Zeit.
Was fällt dir denn auf, weil es heute natürlich auch ein bisschen um das Thema, wenn wir schon angerissen haben, ältere Kollegen, jüngere Kollegen geht. Wo sind denn die größten Unterschiede, außer jetzt vom Aussehen und die grauen Haare?
Ich glaube, die Unterschiede liegen nicht nur am Alter, sondern grundsätzlich, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Wo man Unterschiede bemerkt, ist vielleicht nur der Umgang mit dieser Nachrichtentaktung, zum Beispiel Social Media, wie schnell das Geschäft worden ist. Ich bin schon diese Generation, ich bin nicht als Kind nicht groß geworden mit Social Media, aber es prägt natürlich meinen Alltag, auch die Art, wie ich Content konsumiere. Also, dass man sein Leben nach Medien ausrichtet, ist in Zeiten von Social Media nicht mehr möglich. Dass man sagt, man muss um 20.15 Uhr für diesen Hollywood-Film vor dem Fernseher setzen, gibt's so immer weniger natürlich. Aber
19 Uhr Bundesland heute.
Ja, aber was wir sehen ist, dass das Interesse wahnsinnig groß ist. Und das ist vielleicht der Unterschied, dass natürlich jemand unter 30 in dieser Welt groß geworden ist und sich dadurch vielleicht ein bisschen leichter tut. Aber 60-Jährige sind in Social Media oft top drauf und vielleicht in manchen Bereichen sogar besser informiert als Junge.
Und im journalistischen Handwerk, was fällt dir da auf?
Da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Also das ist so, wie ein Tischler arbeitet nach wie vor mit Holz. Vielleicht hat sich die Maschine verändert, mit der er arbeitet. Vielleicht arbeitet ein bisschen mehr künstliche Intelligenz mit beim Schleifen. Aber trotzdem muss der Tischler dort stehen und entscheiden, wie er das Holz durchsagelt.
Der Stefan Hartl hat trotzdem einen Punkt erkannt, der ihm aufgefallen ist.
Die Leidenschaft für eine Tätigkeit, nämlich für den Journalismus, die ist offenbar nicht mehr so überdauernd, dass man damit ein ganzes Arbeitsleben füllen kann. Für mich war damals klar, sobald ich den ersten Fuß in den ORF gesetzt hatte, wusste ich, da will ich bleiben, da mache ich mein Ding. Wenn du einmal im Haus warst und einmal Journalist warst, dann bleibst du das. Das ist irgendwie in die DNA integriert worden. Und jetzt sehe ich schon mehr Kollegen, Kolleginnen, die sind viel flexibler. Wir hatten eine Kollegin, die war doch einige Jahre im Haus, konnte sehr viel, war eine super Journalistin. Die hat sich von einem Tag auf den anderen entschieden, sie will jetzt Physiotherapeutin werden. Also ich glaube, die neue Generation ist flexibel im Denken. Die schauen sich was an auf Zeit und wenn das dann nicht mehr dem entspricht, was sie wollen, dann wechseln sie. Das hätten wir oder hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht.
Könntest du dir so eine Flexibilität vorstellen, dass du sagst, von heute auf morgen, jetzt lasse ich es und ich werde, weiß nicht, Fitnessguru oder professioneller Bergsteiger?
Ich glaube, weder Fitnessguru noch professioneller Bergsteiger wird mir liegen. Aber ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass das Leben insgesamt einfach volatiler worden ist. Also die Taktung in unser aller Leben, in allen Bereichen, ist schneller worden. Ich glaube, das spiegelt sich einfach auch im Beruflichen, dass es einfach, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen, die man treffen kann. Ich denke jetzt nur an den Freizeitbereich. Früher hast du die Wahl gehabt, also ich bin in Burgkirchen bei Wels aufgewachsen, da war die Frage, gehst du zur Feuerwehr, zum Musi oder zum Fußballverein? Jetzt hast du hunderte Möglichkeiten, hunderte Sportmöglichkeiten und das ist im Beruflichen auch. Also es gibt diese wenigen klaren Berufsbilder nicht mehr und auch im Journalismus gibt es ja in Wirklichkeit Dutzende Berufsbilder, also Printjournalismus, Radiojournalismus, Fernsehjournalismus. Ein Beispiel aus unserer Redaktion, wir arbeiten trimedial. Also wenn ich jetzt eine Geschichte mache als Journalist, ich denke weniger jetzt im Fernsehen, sondern ich denke schon das Gesamte. Ich überlege schon, okay, das könnte man im Radio spielen, das wäre Social Media Abschöpfer. Also es fließt immer mehr ineinander. Und das betrifft natürlich auch den beruflichen Werdegang.
Also du hast jetzt nicht vor, den ORF, weiß ich, das irgendwie zu verlassen?
In keinster Weise, ich fühle mich sehr wohl. Und es ist ein riesiger Faktor, gerade junge Kolleginnen und Kollegen auch ans Haus zu binden. Also die Zeiten, wo man sagt, friss oder stirb, nicht geschimpft ist, gelobt genug, die sind einfach vorbei. Also man muss auch als Unternehmen ein Rundum-Paket liefern. Also wir haben zum Beispiel einen eigenen Sportverein im Landesstudio, den machen wir in unserer Freizeit, wo wir gemeinsame Staffeln beim Linz-Marathon machen. Jetzt haben wir gerade einen Schwimmkurs gemacht, jetzt kommt ein Bogenschießen, wir gehen gemeinsam, einmal in der Woche trainieren wir gemeinsam vor der Arbeit. Und das ist natürlich alles Freizeit, aber das macht dieses Gesamtpaket aus, dass man sich wohlfühlt in der Arbeit, dass man nicht nur eine professionelle Arbeitsbeziehung hat, sondern dass man sich anfreundet, dass man gemeinsam fortgeht. Die wollen eine Mission haben. Also nur zu sagen, wir als Unternehmen machen das und das, das ist zu wenig. Diese Trennung, und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied vielleicht zwischen den Generationen, diese Trennung zwischen Beruf und Privat, diese Grenze, die fällt nicht nur, ich bin davon überzeugt, die ist schon gefallen. Spätestens mit dieser ständigen Erreichbarkeit über Handy, Social Media, ist diese Grenze einfach aufgeweicht worden und das kann aber sehr positiv sein, weil wenn ich in die Arbeit gehe und mir denke, das sind coole Leute und mit denen war ich gestern fort und heute triff ich es wieder, dann freue ich mich ja drauf.
Kann auch ein Problem sein manchmal.
Das ist dann eine Frage der Unternehmenskultur. Und das gibt einem so viel zurück, so viel Positives, wenn man einfach wirklich gerne in die Arbeit geht und sich auf die Leute freut.
Sophie Peraus, eine junge Redakteurin, ist seit 2 Jahren im Hause. Ich fange sie an der Kaffeemaschine ab und sie hat, so wie bei Umfragen auf der Straße üblich, eigentlich überhaupt gar keine Zeit für mich. Dennoch schaffe ich es, sie zu überzeugen, mir etwas über ihre interne Ausbildung preiszugeben.
Ich habe den journalistischen Grundkurs durchlaufen dürfen. Das sind insgesamt 8 Wochen, wo man einfach alles lernt. Da hat man TV-Gestaltung dabei, da hat man Podcast dabei, da hat man TV-Langformate dabei, da hat man Sportjournalismus dabei, also auch Themen, die mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht betreffen, aber wo man einfach mal reinschnuppern kann. Und das war irrsinnig klasse.
Ja, aber Sport ist, ich meine, Entschuldigung, nicht umsonst hat die Erde die Form eines Fußballes. Das kommt ja nicht von irgendwo.
Richtig, das stimmt. Und deshalb sollte man sich so eine Schulung definitiv mal aussetzen.
Ihr Einstieg in den Journalismus hat übrigens in der schönen Bundeshauptstadt begonnen.
Ich habe einen Journalismus-Master in Wien gemacht und da haben wir ein Praktikum machen dürfen und ich habe mich entschieden, das da im Haus zu machen. Und dieses Praktikum hat mich so dermaßen gecatcht, dass ich dann gemerkt habe, okay, passt, wann ich wo sein will, dann da.
Wie ist die Arbeit untereinander mit den Kollegen? Tauscht man sich regelmäßig aus? Ist man eher neidig auf seine eigenen Geschichten?
Ich genieße die Arbeit recht herinnen. Es ist sehr lustig. Man kriegt, wenn man Feedback kriegt, eigentlich wertschätzendes Feedback, mit dem man dann auch gut weiterarbeiten kann. Und Neid ist absolut kein Thema.
Und jetzt bist du nur auf der Suche, was dein Steckenpferd sein wird? Weil ich habe es in dem Alter zwar schon gewusst, aber noch nicht wirklich gewusst.
Das ist, würde ich mal sagen, der Vorteil an unserem Haus. Wir müssen uns nicht entscheiden. Man kann bei uns wirklich alles machen. Und deshalb ist für mich so irrsinnig cool, da zu arbeiten.
Weil du gesagt hast, Sportclub, wer sind denn die größten Sportinvaliden? Beim Orphan, wer sind die absoluten Streber? Herr Präsident, sprechen Sie. Nennen Sie Namen.
Bei den Sportinvaliden bin ich wahrscheinlich nach jahrelangem Fußballspielen selber ganz vorne mit dabei. Wir haben den Zugang gehabt, dass wir für jeden Fitnesslevel was anbieten, weil wir haben Marathonläufer, natürlich laufen die auf einem anderen Level, aber das heißt nicht, dass jemand, der halt gar nicht laufen will, deswegen irgendwie geringere Wertigkeit hat. Für die haben wir dann zum Beispiel einen Schwimmkurs angeboten, die halt viel lieber schwimmen. Und ich glaube, da kann man wieder den Bogen zum Journalismus spannen. Die einen fühlen sich in der Wirtschaftsberichterstattung voll wohl, der andere eher beim Fußballspiel. Aber beide brauchst du in der Redaktion. Du brauchst die ruhige Organisatorin und du brauchst den Heißsporn beim Sport. Die Frage ist nur, wo setzt du sie ein?
Deswegen brauche ich einen guten Trainer, der das von außen, von der Bank erkennt, welches Team habe ich zur Verfügung, auf welchen Positionen sind sie am optimalsten aufgestellt und wie stelle ich die zusammen, dass das Maximum so rauskommt, dass sie Erfolg haben.
Genau, und dieses Team, kann ich persönlich sagen, funktioniert bei uns sehr gut.
Sind eigentlich diese beiden Stories, die du da gemacht hast, auf der einen Seite, das war diese Rohrbach-Geschichte, auf der anderen Seite Budweis, sind die dann so verlaufen, wie du sie haben wolltest? Ist dir alles aufgegangen?
Jede Geschichte verläuft anders. Als Beispiel Rohrbach, eben die eine Bezirkshauptstadt ohne eigenes Wirtshaus, wo beim Dreh selbst, also ich habe ein kleines Vorgespräch mit dem Pfarrer geführt, aber der im Gespräch selbst dann plötzlich erzählt hat, naja, er muss für Zehrungen, für jede einzelne Zehrung nach Hausloch oder irgendwo anders hinausweichen. Und wenn du dann plötzlich mit dem Pfarrer in der Kirche sitzt und spürst, wie denn das mitnimmt, dass seine Pfarrgemeinde dadurch ein echtes Thema hat. Und das ist das Schöne auch am Lokaljournalismus. Du kriegst unmittelbare Rückmeldungen von den Leuten. Also brauchst du dir nicht vorstellen, wenn ich einen Namen falsch aussprechen würde oder die Ortschaft vertauschen würde. Die Leute dort sind Experten in anderen Themen, die wissen ganz genau, was Sache ist, verfolgen das extrem aufmerksam und geben dir direkte Rückmeldungen. Da würde ich hunderte E-Mails kriegen, zu Recht, weil das ist dieser Anspruch, es muss stimmen.
Was mich da jetzt interessieren ist das, du bist jetzt Redakteur, du hast quasi im Vorfeld abgeklärt, ich mache das Interview mit dem Pfarrer, ich hab die Vorrecherche gemacht, ich bin dann vor Ort und drehe mit ihm und jetzt erwähnt er Hausloch. Rennt dann bei dir jetzt als Journalist das Radl, okay, brauche ich jetzt Hausloch dazu auch noch? Muss ich jetzt nach Hausloch auch noch fahren? Wen kann ich in Hausloch noch interviewen?
Ständig. Die Planungen ändern sich ständig.
So, das meine ich mit. Wie bist du da weiter dann vorgegangen?
Wir haben alles umdraht. Die Geschichte verändert sich natürlich schlagartig. Wir haben dann die Tourismussprecherin der ganzen Region dazu geholt, weil plötzlich ist es auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist absolut Teil jeder Geschichte, dass du, wenn du rausfährst, du hast ein grobes Konzept, aber es wird da immer alles über den Haufen geworfen. Und das ist ja das Schöne, dass ich als Redakteur, als ORF-Journalist, ich bin völlig unabhängig in meiner Geschichte. Also es ist gesetzlich garantiert, dass ich unabhängig an meiner Geschichte arbeiten kann. Das heißt, es steht mir ständig frei, die Geschichte zu verändern. Wenn ich vor Ort draufkomme, dass die Geschichte eine andere ist, dann ist es nicht nur gewünscht und ich bin sogar verpflichtet dazu, natürlich es anzupassen. Das ist Kernaufgabe eines Journalisten.
Ja, aber da brauche ich ganz, das mag jetzt vielleicht aufgrund des ORF-Gesetzes so sein, weil der ORF natürlich da eine Sonderstellung hat, aber das muss ja doch auch mein Anspruch als Redakteur sein, dass ich erkenne und als Journalist, hoppla, die Geschichte, die ich geglaubt habe, dass sie ist, ist sie gar nicht mehr.
Aber es geht auch darum, sie zum Beispiel Einflüssen zu widersetzen. Ja, wenn ich jetzt bei einer Firmenpressekonferenz bin, dann hat das Unternehmen natürlich ein Interesse daran, die Berichterstattung zu lenken. Als ORF-Journalist, in meinem Fall, kann ich nicht nur sagen, hey, lasst mich in Ruhe, unabhängig, sondern ich bin sogar gesetzlich verpflichtet dazu.
Der ORF genießt ja diese Sonderstellung. Das muss man auch an dieser Stelle immer wieder sagen, dass es natürlich aufgrund von Haushaltsabgaben und aufgrund Gesetzen es ein bisschen ein anderer Player ist am Medienmarkt in Oberösterreich.
Diese kommerzielle Unabhängigkeit bis zum
Siehst du, da ist das etwas, das dir Sicherheit gibt für deinen Job? Ist das etwas, wo du dir denkst, das ist ein Vorteil, den ich den anderen gegenüber habe?
Es spielt im Redaktionsalltag für mich persönlich, geht es mal um die Geschichte. Aber es ist natürlich als Redaktion ein riesiger Vorteil, kommerziell unabhängig zu sein, diese gesetzliche Unabhängigkeit. Das gibt zum großen Teil natürlich Sicherheit.
Was ich ja auch versuche, ist, dass man ein bisschen außerbringt, jeder Tag im Leben eines Journalisten verläuft anders.
Immer, das ist schön.
Was war denn für dich richtiger stressiger Tag einmal? Weil an dem Tag, wo ich da bei dir war, war es eigentlich, muss man sagen, relativ ruhig. Und nicht, dass jetzt der Eindruck eben entsteht vielleicht beim Zuhören, was tut denn der den ganzen Tag, außer vielleicht ein wenig telefonieren.
Ich glaube, der wildeste, beruflich wildeste Tag oder Tage in meinem Leben war in Altenfelden, wie es diesen Amoklauf gegeben hat. Ich war damals ab dem Nachmittag oben, also Großaufgebot der Polizei, Hubschrauber in der Luft, Einsatzeinheit Cobra mit Panzerwagen vor Ort. Das ist schon beklemmend. Also da fühlt man sich als Journalist schon sehr unwohl. Ich war damals für die Live-Einstiege in die Sendung oben, für Oberösterreich heute, ZIP 1 und ZIP 2. Und du stehst in diesem, es war damals kalt, es war Nebel und du stehst in diesem menschenleeren Ortszentrum neben dem Einsatzwagen der Cobra, neben dir Hundeeinheit, schwer bewaffnete Polizisten sichern dieses Gemeindezentrum, wo wir waren. Und du bist der einzige Lichtpunkt. Du bist von den Scheinwerfern ausgeleuchtet und du warst natürlich, neben dir steht die Cobra, es ist alles sicher. Aber du warst da in diesem Moment, du wärst theoretisch richtig gute Zielscheibe. Das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf. Du warst, die Polizei hat alles im Griff, alles gut. Aber mir ist es schon in diesem Moment so gegangen, ganz bringst du das nicht aus dem Kopf. So, da wird nach einem möglichen Serienmörder gesucht. Du weißt nicht, wo der ist. Die Polizei ist erkennbar nervös. Immer wieder fahren diese Panzerwagen weg. Die Hunde springen wieder in ihre Käfige und sie pressen aus dem Ort raus. Und da wird er dann schon bewusst eigentlich, um was es da geht. Nämlich im Worst Case um alles.
Das ist eben genau die Schwierigkeit, dass du da natürlich dann diese Emotion logischerweise wegdrücken musst. Wie hat es da journalistisch ausgehört? Hast du dann gewusst, okay, ich habe jetzt den Einstieg, ich brauche jetzt die Info, und wo kriege ich jetzt das noch zufällig her? Dann ruft wer aus dem Landesstudio an. Das heißt, du kommst ja aus diesem Hamsterradl, das da rennt, in Wahrheit ja nicht raus.
Du kannst nur sagen, was zu diesem Zeitpunkt bekannt ist. Also du kannst vor Ort mit den Polizisten reden, mit der Einsatzleitung und du handelst dich von Sendung zu Sendung. Du weißt, jetzt um 9 ist das der Stand der Dinge. Das kann sein, dass sie innerhalb von Minuten die Lage völlig ändert. Wir haben zum Beispiel der Einstieg zwischen ZIP 1 und ZIP 2 war das, dazwischen ist plötzlich ein Großaufgebot der Polizei abgerückt und Beamter der Cobra hat mir gesagt, dass gerade ein Waldstück umstellen. Wir haben zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was rauskommt. Wir haben nur gewusst, der Panzerwagen bricht gerade in dieses Waldstück rein und die Hunde sind offenbar losgelassen worden und suchen. Aber du weißt nicht, was rauskommt. Konkret habe ich in diesem Beispiel versucht, gerade für die Wiener Sendungen auch zu veranschaulichen, in welchem Umfeld wir uns da gerade bewegen. Wie die Region ausschaut, dass dieser Bezirk ein Vielfaches der Fläche von Wien hat und noch dazu dicht bewaldet ist. Da gibt es Höhlensysteme im Donautal. Dass man diesen Kontext, der für die Polizei selbstverständlich ist, versucht, dem Publikum mitzugeben. Zu sagen, das ist die Lage, in dieser Situation wird gearbeitet, das ist bekannt. Ganz nüchtern, ganz sachlich, aber es für einen selbst in dem Moment natürlich nicht leicht ist.
Aber da werden ja dann auch für solche Sachen nur Leute ausgesucht, die das auch können. Also an jungen Kollegen wirst du da für sowas ja nicht hinschicken.
Das ist kein Altersthema. Also
einen 20-Jährigen, der gerade einmal vielleicht ein Jahr dabei ist, den kann ich für solche Live-Einstiege nicht hinstellen.
Ich würde es Stand jetzt bei uns im Landesstudio jedem zutrauen. Wir haben diese Situationen immer wieder, wo es wirklich hart wird beruflich. Ich denke jetzt nur im letzten Jahr an Nationalratswahl, eine Europawahl, ein Hochwasser, die Geschichten rund um das Linzer Brucknerhaus, in der Folge die Linzer Bürgermeisterwahl. Und ich würde das jedem Einzelnen bei uns in der Redaktion zutrauen. Da hätte ich keine Zweifel, unabhängig vom Alter.
Gibt es da Schulungen in diese Richtungen?
Ständig. Also wir werden ständig ausgebildet, es gibt laufend Fortbildungsprogramme, wir haben eine eigene Schulungsabteilung im Konzern und man ist ja in der Redaktion jetzt, man ist ja kein Einzelkämpfer, du bist ja Teil eines Teams, das Team hilft zusammen, du hast immer einen CVD, der für die Sendung verantwortlich ist, der die ganz eng begleitet und am Ende des Tages, gerade in solchen Momenten, da helfen alle zusammen, da wird versucht, die Leute, die draußen wirklich im Gart stehen, sagen wir, die natürlich bestmöglich zu entlasten.
Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass natürlich auch alle, die, weil auch ich war in Altenfelden, dann werden die rund um die Uhr von diversen Desks oder sowas, wir brauchen das, habt ihr das, was ist das und diese neue Nachricht ist gekommen und sowas, das heißt, du bist nonstop am Laufen. Ich habe genau, glaube ich, kann mich erinnern, einmal eine Viertelstunde irgendwann einmal gehabt, wo ich gesagt habe, Freunde, aus, ich hole mir jetzt ein Wursthemmerl, weil ich habe jetzt den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil natürlich keiner damit rechnen konnte, dass das in der Früh passiert.
Da kommt dann das Team ins Spiel. Ein Team ist immer so stark, wie man in Summe ist. Da muss jemand, und das passiert auch, im Studio solche Sachen abfangen, kanalisieren. Auch wenn es für einen selber im Studio das Leben an diesem Tag härter macht, aber du weißt, wie es dir da draußen geht. Und du weißt dann auch, wie du das entlasten kannst und machst das natürlich an dem Tag, weil draußen ist es so schon, wenn man im strömenden Regen beim Hochwasser steht, so schon schwer genug, dann brauche ich mich nicht mit organisatorischen Sachen beschäftigen, sondern dann wird versucht, dass dieses kleine Team, das erinnern ist, das so gut wie möglich abfängt. Da helfen alle zusammen, dass man dann gemeinsam dieses Produkt auf Sendung bringt und dass die Leute da draußen nicht völlig untergehen.
Ja, ja, das ist richtig, aber ich wollte nur sagen, es ist halt dann auch, weil wir vorher darüber geredet haben, News, 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 schnell, schnell, schnell. Wir brauchen Infos, warum dauert das so lange? Und dass du halt dann da wirklich weit über die Belastungsgrenze hinaus einmal durchgeschnalzt wirst.
Gehört dazu.
Ja, das muss sich auch jeder klar sein, dass es solche Tage auch gibt.
Das ist Teil des Jobs und gerade in diesen, ja, gerade wenn das Land unter Wasser steht, müssen wir bereit sein.
Wie siehst du generell die Lage des Journalismus in Oberösterreich? Müssen wir uns Sorgen machen?
Da fehlt mir als Journalist der Einblick in Bilanzen, in Hintergründe. Also ich persönlich mache mir keine Sorgen, weil ich glaube, gerade in turbulenten Zeiten, und ich glaube, wir leben in sehr turbulenten Zeiten, gerade da ist das Interesse nach recherchierter Information, die stimmt, die geprüft keine Fake News sind, wo keine kommerziellen Interessen dahinter stecken. Gerade in diesen Zeiten, glaube ich, haben genau diese Nachrichten Hochkonjunktur. Wenn die Leute in diesem Meer an Informationen, was jeden Tag auf uns reinprasselt, Social Media überflutet uns jeden Tag, gerade da, glaube ich, kriegen wir eine wachsende Bedeutung.
Dazu Stefan Hartl.
Schwierige Frage. An sich finde ich es gut, dass es eine lebendige, momentan leider nicht mehr so lebendige Medienvielfalt gibt. Das Volksblatt gibt es in der Form nicht mehr. Es gibt die drei großen Player, nämlich die Kronenzeitung, Nachrichten und den ORF, die sich sozusagen den Markt aufteilen müssen sozusagen. Und das läuft über weite Strecken auch ganz gut. Man hätte hier schon Gelegenheit, viel mehr in die Tiefe zu graben. Auch wir schaffen das leider nicht immer, weil es einfach an den Ressourcen zum Teil scheitert, die wir nicht mehr so haben, wie wir uns es gerne wünschen würden.
Aber das ist bei jedem Medienhaus so, nehme ich mal an. Also, dass man gerne mehr Ressourcen hätte, weil es viele Geschichten gibt, die man aber dann nicht abdecken kann.
Das trifft natürlich alle Häuser und ich finde es also schade, weil man hier die Geschichten zum Teil auf der Straße finden würde, wenn man rausgeht und sehr genau schaut.
Wie geht's denn ihr mit dem Thema Fake News um im Haus? Werden da die Jugendlichen bzw. alle, weil es mittlerweile aufgrund von KI schon so schwierig teilweise ist zu unterscheiden, gibt es hier Schulungen?
Es gibt Schulungen, die bietet vor allem das ORF-Zentrum in Wien an. Dort gibt es sogenannte Verification-Kurse, wo man sozusagen ein sehr genaues Auge bekommt, gerade was Bilder betrifft, was kann echt sein, was nicht, wo kann ich nachfragen, wo kann ich die Bilder abklären lassen. Also da gibt es schon zum Glück im ORF eine Stelle, die sich sehr intensiv damit beschäftigt und wo Kollegen, Kolleginnen erstens nachfragen können und zweitens holen wir die Experten, Expertinnen zu uns ins Haus um sozusagen uns ständig schulen zu lassen, wo sind die Fallstricke, worauf muss man besonders achten.
Wie sind da bei euch im Haus die internen Sicherheitsmechanismen, dass da nicht was passieren kann in die Richtung?
Passieren kann immer was, ganz klar. Aber wir haben versuchen mal ein Vier-Augen-Prinzip einzuhalten bei allem, was wir auf Sendung schicken. Und wenn jemandem etwas eigenartig vorkommt, dann schlägt es in der Regel so groß hin, wenn nicht gleich am Newsdesk auf, dann landet es bei mir, dann landet es relativ schnell in Wien bei einer Stelle, die es überprüfen kann. Und mein Zugang ist der, lieber eine Meldung zurückhalten, wenn man sich nicht sicher ist, bevor man es gleich rausschießt.
Stichwort Fake News. Bist du selber schon mal eingefallen drauf?
Ich wäre fast am Amazon-Betrüger auf den Leim gegangen. Fast. Also da war die Seite Amazon maz.n geschrieben oder so. Also ich hätte fast draufgeklickt, war täuschend echt gestaltet. Ich habe mir dann kurz gedacht, das Logo hat ein bisschen falsche Farbe gehabt. Ich habe gedacht, das kann nicht stimmen. Und bin dann zum Glück vorsichtig geworden. Aber
und bei Videos, die da vielleicht irgendwo reingespült worden sind einmal?
Ich schaue auf die Quelle inzwischen. Also du kannst bei künstlicher Intelligenz, langsam wird es unheimlich, was da schon möglich ist. Und ich schaue inzwischen ausschließlich darauf, wer spielt diese Information aus. Wenn ich der Quelle vertraue, und da sind wir wieder bei Medien, wenn ich weiß, das ist eine seriöse Quelle, dann kann ich mich darauf verlassen. Wenn das irgendwo im Internet daherkommt, kann man es längst nicht mehr aus wahrnehmen. Also es geht immer darum, wer hat recherchiert und ist, was leider auch der Fall ist, gerade bei irgendwelchen schwindligen Plattformen, ist überhaupt recherchiert worden. Das ist so diese Kernkompetenz, die wir uns auch in Zukunft, glaube ich, unbedingt auf die Fahnen heften müssen und vielleicht dann noch viel stärker kommunizieren müssen.
Musstest du eigentlich deine Arbeit jemals schon verteidigen?
Ständig.
Von Attacken von außen?
Jeden Tag. Zu Recht. Und das ist gut so. Wir diskutieren da selber sehr hart. Ist das der richtige Zugang? Haben wir alle Aspekte bedacht? Haben wir alle Seiten abgebildet? Und es ist ja wichtig, dass man da ständig in diese Debatte reingeht, auch wenn es für einen persönlich anstrengend ist. Aber es ist umso wichtiger, weil am Ende des Tages geht es nur um dieses Produkt.
Das ist schon klar, aber ist da schon mal passiert, dass, weiß ich nicht, im Supermarkt, du gehst einkaufen und dann einfach, da geht das, da was da bitte und da.
Ungut noch nie,
okay.
Mir persönlich, aber durchaus harte Debatten. Also das durchaus, dass jemand sagt, Wahnsinn, was habt ihr denn da berichtet? Jedes einzelne Mal. Wenn man sagt, schau, ich verstehe die Kritik, hat da nicht passt. Wenn man nachvollziehbar erklärt hat, wie es dazu gekommen ist, dass man sauber gearbeitet hat, jedes einzelne Mal war das dann relativ schnell erledigt. Ich glaube, es ist oft die Emotion, die Menschen dazu zu unüberlegten Äußerungen bringt.
Wie schaut es mit dem medialen Konsum in deinem Freundeskreis aus?
Ganz unterschiedlich, was natürlich, also die Art zu konsumieren verändert sich. Es wird sehr viel on-demand geschaut, also wenn man Oberösterreich heute um 5 Minuten verpasst, dann verpasst man es halt um 5 Minuten und schaut es trotzdem von vorne an, weil man das eh automatisch buffern kann auf ORF on. Hauptsache der Content wird konsumiert, Hauptsache das Interesse ist da an diesen Themen. Ob es jetzt 5 Minuten zeitversetzt schaue oder nicht, ist dann mir als Journalist echt wurscht.
Stichwort KI, du hast das zwar vorher schon erwähnt mit dem Tischler, besteht trotzdem irgendwie die Möglichkeit, wenn sich dann die KI alles selber macht, dass wir dann wegrationalisiert werden?
Nein, wir arbeiten schon sehr viel mit KI, wir testen einige KI-Tools gerade. Es gibt eine eigene KI-Richtlinie. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, sich von der KI in Rechtschreibung und Grammatik Feedback geben zu lassen. Was ja sehr sinnvoll ist, weil in der Hektik schreibt man und da passiert halt schnell einmal ein Grammatikfehler. Kennen wir alle, wenn wir auf der Tastatur tippen. Oder
transkribieren.
Transkribieren ist ein Beispiel, Sprachen übersetzen. Also mein Englisch ist sehr gut, aber trotzdem, wenn es jetzt eine lange Pressekonferenz ist, lange Strecken, ist es angenehm, nebenbei zur Sicherheit die KI mitlaufen zu lassen, die es automatisch übersetzt. Aber dieser Human in the Loop, dieser Mensch, der das letzte Wort hat, der ist halt entscheidend. Und wir haben im ORF eigene KI-Richtlinien, die genau festlegen, und es gibt dann mir als Journalist der Sicherheit, dass ich weiß, ich muss jetzt nicht in diesem Einzelfall überlegen, darf ich das nur oder darf ich das nicht, sondern das ist fürs gesamte Unternehmen geregelt. Das machen wir, zum Beispiel transkribieren, zum Beispiel Sprachen übersetzen, und das machen wir nicht, zum Beispiel Stimmen erfinden. durch KI. Wird nicht passieren, wird im ORF nicht auf Sendung gehen. So. Also gibt's
auch, nicht bei Comedy-Sendungen?
Es gibt ein eigenes KI-Gremium dafür, eine eigene Kontrollinstanz, die genau im Einzelfall entscheidet, wo du genau solche Sachen hingeben kannst und sagen kannst, ist das noch okay, ethische, rechtliche Gründe, wo ich als Journalist mich dann einfach gut aufgehoben fühle, weil ich weiß, da beschäftigen sich Fachleute damit.
Ja, abschließend, was würdest du dir für die Branche wünschen?
Optimismus. Es gibt so viele tolle Menschen in dieser Branche. Es ist eine bunte Familie. Diese Familie kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von den Magazinen, die Tageszeitungen, die unterschiedlichen Fernsehsender bis hin zu uns als Landesstudio, als öffentlich-rechtliches Medium. Und ich denke mir manchmal, dieser Glaube an uns selbst, der kann viel stärker sein. Wir haben so tolle Produkte und freuen wir uns über das, dass wir als gesamte Branche die Anlaufstelle für Menschen sind, die sich einfach freuen, mit uns durch diesen Tag zu gehen. Sind wir stolz auf das und bauen wir auf dem auf. Also dieser Glaube an uns selbst, diese Freude am Schaffen und vor allem auch diese Freude, zu Menschen zu kommen, an deren Leben teilzuhaben, dass sie die uns gegenüber öffnen, das ist echt schön.
Sollte es dir trotzdem einmal zu pessimistisch werden, dann begibst du halt einfach wieder auf eine von deinen Reisen. Wo geht es als nächster hin?
Als nächstes wäre Mittelamerika geplant, Nicaragua, Bergsteigen. Da gibt es tolle Vulkane.
Aber wenn ich nach Nicaragua fliege, will ich doch, weiß ich nicht, eher ins Wasser, oder nicht?
Ja, tauchen auch, aber mich zieht es eher in die Berge. Es gibt dort einen Vulkan, wo man mit dem Snowboard runterfahren kann durch die Vulkanasche. Die steht ganz oben auf der Liste.
Der Heinz Hochhauser, ehemaliger Fußballtrainer, um kurz noch einen Schwenk zum Sport machen, der ist auch ein begeisterter Reisender gewesen. Und der hat mir mal gesagt, weil auf die Frage, warum er das aber macht, jeder Reisende ist ein Suchender. Und was sucht er letztlich? Sich selbst. Würdest du dem zustimmen?
Gleichzeitig gibt es den Satz, das Leben ist ein Buch und wer nicht reist, sieht nur eine Seite.
Lieber Christoph, vielen lieben Dank fürs Kommen.
Gerne, war mir ein Volksfest.
Hat mich, 3 Euro ins Phrasenschwein, hat mich gefreut, wünsche dir weiterhin alles Gute. Die letzte Aufforderung in deinem Podcast allerdings möchte ich dem Chefredakteur überlassen, dem Stefan Hartl, denn der hat auch einen speziellen Wunsch an alle Jungjournalisten.
Ich wünsche mir eines, nämlich junge Kollegen, Kolleginnen, die vor allem eines haben, nämlich das große Bedürfnis, glaubhaftig zu sein. Bei allem, was wir machen, ist mir im Ohr geblieben vom Hugo Portisch. Seine größte These war immer die, dass der Kern des Journalismus die Glaubhaftigkeit ist. Und das kann ich jedem jungen Kollegen mitgehen, der sozusagen sich auf den Weg macht in Richtung Journalismus, dass man die Glaubhaftigkeit, dass wir das, was wir tun, auch wirklich ernsthaft tun, dass wir das wollen und können, die muss man ganz hoch halten.
Das war Christoph Kienast. In der letzten Folge dieser Staffel treffe ich auf Viktoria Preining. Sie ist nicht im Tagesjournalismus tätig, sondern schreibt für das Magazin Welt der Frauen. Und auch da gibt es viel zu erzählen.
Ich bin kläglich gescheitert. Das gebe ich ganz offen zu. Ein Nächtlab ist, also so ist es auch nicht. Ein paar Tage habe ich es ausgehalten, aber es ist echt schwer. Und also ich gehe an die Sache gern so dran, dass ich sage, ich kann über was besser schreiben, wenn ich es selber probiert habe. Und das finde ich macht es einfach spannender. Ich selber schaue gern journalistische Beiträge, wo jemand etwas selber ausprobiert hat.
Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt Jungjournalismus in Oberösterreich.